Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Leichen, Mord, tragische Schicksale. Wir stehen drauf auf Thriller und Kriminalgeschichten, vor allem wenn sie wirklich passiert sind. Dem Bestsellerautor von Thriller-Romanen, Sebastian Fitzek, dem ist es übrigens viel zu krass.
Ich persönlich habe meine Probleme damit, wenn ich eben nicht verdrängen kann, indem ich mir sage, ach naja, das ist so nicht passiert, dann wird es mir zu real.
Stimmt, warum sind dann aber True-Crime-Geschichten so erfolgreich? Warum fasziniert uns das Grauen? Darum geht's in diesem Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm und zuerst spreche ich mit Katja Peisen-Petersen. Sie ist Autorin eines True-Crime-Podcasts. Sie hat nämlich den Mordfall von der 10-jährigen Ursula nacherzählt. Ursula ist 1981 in einer Box im Wald tot gefunden worden. Sie ist in dieser Box erstickt und 30 Jahre lang lag ihr Fall im Archiv. Und dann aber wurde ein Mann verurteilt. Und ich wollte von Katja wissen, warum sie sich ausgerechnet den Mordfall Ursula ausgesucht hat, um ihn nachzuerzählen.
Das hat damit zu tun, dass ich in der Gegend aufgewachsen bin, wo das passiert ist. Also das Verbrechen ist am Ammersee passiert, in Eching, ein kleines Örtchen. Und ich bin in Türkenfeld aufgewachsen. Das ist mit dem Auto ungefähr so, ja, 10 bis 15 Minuten weit weg. Und das Verbrechen ist zwar schon 1981 passiert und ich bin Jahrgang 86, aber das Verbrechen war einfach immer irgendwie präsent über die ganzen Jahre hinweg und darum hat es mich auch gepackt.
Ja, es war wahrscheinlich auch immer präsent, weil es eben lange nicht aufgeklärt war, ne? Es gab ja keinen Mörder, der irgendwie inhaftiert wurde.
Genau, ja.
Wie bist du dann eigentlich vorgegangen? Also hast du dann einfach angefangen zu recherchieren oder hast du die Polizei angerufen, hast du die Familie kontaktiert? Was war so kurz zusammengefasst dein Ablauf?
Also der Ablauf war der, dass ich erstmal den Michael Herrmann kontaktiert habe. Das war das allererste. Das ist der Bruder von der Ursula, die getötet wurde damals. Und der hat sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewendet, vor einem Jahr ziemlich genau. Und hat eben gesagt, dass er nach wie vor nicht glaubt, dass derjenige, der gerade dafür im Gefängnis sitzt, dass er der Täter ist. Und dass er Zweifel hat, ob der bayerischen Justiz wirklich daran gelegen ist, diesen Fall aufzuklären. Und das fand ich eben auch so, genau, und das fand ich auch so spannend, dass ich mir dachte, den muss ich jetzt mal kontaktieren. Also A, deswegen und B, weil er natürlich Familienangehöriger ist und mir natürlich dann auch Infos aus erster Hand geben konnte. Einerseits zu dem Fall, andererseits natürlich auch zu dem ganzen Familienschicksal. Wie ist die Familie damit umgegangen? Ja?
Das ist jetzt halt echt die Frage. Also ich habe mich gewundert, wie fand überhaupt die Familie das, dass du das jetzt nochmal aufrollst, diesen sehr, sehr alten, tragischen Fall?
Der Bruder von der Ursula fand es natürlich sehr gut, weil ihm dran gelegen ist, dass das Ganze auch in den Medien präsent ist, um auch ein bisschen der Staatsanwaltschaft Druck zu machen, ja. Der Rest der Familie, dazu kann ich gar nicht viel sagen. Also ich habe nur mit Michael Herrmann tatsächlich gesprochen, weil er eben gesagt hat, seine Geschwister haben überhaupt kein Interesse daran, da also einfach mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Und auch die Mutter ist schon älter und will auch nicht irgendwie mit Medien zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass die gesagt haben, wir haben jetzt auch nichts dagegen, wenn darüber berichtet wird, weil wir das Ganze auch ein bisschen komisch finden. Ja, also diese ganze Aufklärung des Falls. Wir wollen einfach nur selber nicht in der Öffentlichkeit stehen damit.
Okay. Ja. Was ist jetzt dein Bild? Du hast mit sehr vielen Beteiligten gesprochen, hast dir nochmal ein Bild gemacht von diesem Fall. Findest du auch komisch, dass der Mann verhaftet wurde und verurteilt?
Ja, definitiv. Beziehungsweise es ist so 50-50. Ich finde es auf jeden Fall komisch. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, die geblieben sind. Also der Werner Mazurek nennt sich dieser Mann, der dafür im Gefängnis sitzt. Der wurde aufgrund von einem Indizienprozess verurteilt für diese Tat. Das heißt, es gab halt keinen eindeutigen Beweis, sowas wie eine DNA-Spur oder Fingerabdrücke, die ihn überführt haben, sondern einfach jede Menge Indizien. Auf der anderen Seite sagt der Richter, der damals ihn mit verurteilt hat, diese Menge von Indizien, weil es gab eben auch eine Menge von Indizien, die dann zur Verurteilung geführt haben. Wenn so viele Indizien es gibt, die gegen ihn sprechen, dann muss das irgendwie auch gewesen sein. Aber trotzdem, es ist so, dass man sich schon fragen kann, warum sitzt der jetzt? Ja.
Okay. Wie war dann eigentlich die Kooperation mit der Polizei? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die denken, oh, die Katja, die recherchiert uns jetzt nach, weil wir die Arbeit vielleicht nicht richtig machen oder weil wir den Fall jetzt einfach abgeschlossen haben wollen. Wie lief das da ab?
Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig für mich, weil die Polizei gesagt hat, sie können mir keine Gesprächspartner vermitteln, sie wollen, können nicht mit mir reden. Offizielle Aussage von der Polizei war eben, dass entweder die Ermittler von damals schon gestorben sind oder nicht mit mir reden wollen über diesen Fall. Ich habe dann auf eigene Faust auch nochmals bei ein paar Ermittlern versucht, die dann erst gesprächsbereit waren. Aber dann nach ein paar Tagen, das war irgendwie immer so, gesagt haben so, nö, sie wollen jetzt irgendwie doch nicht mit mir reden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da vielleicht von oben dann eine Ansage kam, nein, das geht nicht.
Okay.
Was ich persönlich sehr frustrierend fand, weil viele Ermittler von damals vielleicht auch gesagt hätten, nein, nein, das ist alles schon okay, wie das gelaufen ist. Und Werner Maturek ist in ihren Augen der Täter.
Ich verstehe
Ja.
das, so weil es einfach nochmal eben, wie eigentlich auch der Richter vorgeht, ne? Mehr
Genau.
Indizien und du wolltest auch einfach auch mehr Stimmen haben, die sagen, so ist es oder so ist es, um
Genau.
ja, dir deine Meinung machen können.
Von allen Seiten einfach möglichst objektiv berichten, ja.
Ja.
Genau.
Wie hat dich das eigentlich mitgenommen, diese ganze Recherche?
Sehr. Ich dachte mir erst so, ah ja, ich will mal wieder richtig in die Tiefe gehen mit einer Arbeit und viel recherchieren zu was Großem, ja. Und dachte erst so, wow, cool, das ist ein cooles Thema. Und dann habe ich aber halt, je mehr ich recherchiert habe und je mehr ich mit Menschen gesprochen habe, desto schlimmer war das. Also es war einfach irgendwann wirklich, wirklich bedrückend und schlimm, weil man halt auf einmal so dieses ganze Schicksal einerseits von der Ursula Hermann, die getötet wurde, total intensiv mitbekommt, dann auch das Schicksal von der Familie. Also man sieht einfach, was so ein Verbrechen auch mit Opfern macht. Und ich fand es wahnsinnig bedrückend, dass es halt die teilweise immer noch nicht loslassen können oder die wirklich jeden Tag einfach daran denken und sie das belastet, obwohl das Ganze schon fast 40 Jahre her ist. Also das war wahnsinnig bedrückend. Dann auch der Fall an sich, diese Grausamkeit der Tat. Muss man sich mal vorstellen, jemand entführt ein 10-jähriges, hilfloses Mädchen und steckt es in eine Kiste im Wald, versorgt diese Kiste noch mit Romanen und Schokolade und Limo, weil er denkt, das Mädchen vertreibt sich da irgendwie die Zeit da unten in diesem Kerker, nimmt es im Kauf, dass sie da erstickt. Einfach eine Wahnsinnstat, finde ich, ja. Und dann war es eben auch frustrierend zu sehen, dass es wohl eine juristische und eine historische Wahrheit gibt in dem Fall und dass es beides nicht unbedingt übereinstimmen muss. Und das Frustrierende ist eben, dass man es das wahrscheinlich nie rausfinden wird, ob es jetzt wirklich so war, dass der Werner Maturek der Täter ist.
Hat deine Arbeit damit deine Sicht zu True Crime ein bisschen geändert? Also warst du vielleicht vorher schon so ein True Crime-Fan oder fandst das ganz gut, so Krimis, Thriller? Und jetzt, was du mir erzählt hast, ging dir das ja doch sehr nahe. Hat das was geändert in deiner Einstellung zu True Crime?
Eigentlich nicht. Also ich war davor total begeistert dafür und bin es eigentlich immer noch. Es ist nur so, dass ich jetzt erstmal eine Auszeit, glaube ich, davon brauche. Also ich kann mir momentan auch sowas nicht mehr irgendwie anhören oder anschauen, weil ich halt gesehen habe, wie krass es dann ist, weil es halt einfach true ist, ja. Es ist nicht nur irgendwie ein ausgedachtes Verbrechen oder es ist jetzt nicht, ja, also was man sich halt anschaut, um unterhalten zu werden, so wie eine Netflix-Serie, die aber nicht wahr ist, sondern es ist halt einfach passiert. Und das ist eigentlich schon auch so das Schlimme. Also sich dann immer damit zu beschäftigen, ja.
Es ist halt auch in deiner Nachbarschaft passiert, ne? Und nicht irgendwo in den USA zum Beispiel. Ich glaube, das bringt
Genau.
halt auch noch mal so eine Nähe.
Ja, definitiv.
Dein Podcast wurde ja auch sehr viel gehört. Was glaubst du, was die Leute genau an diesem True Crime, an dieser echten Kriminalgeschichte, nennen wir es einfach mal so, was ist diese echte Kriminalgeschichte so sehr fasziniert?
Also einerseits Verbrechen an sich ist halt was Menschen irgendwie anzieht. Es sind einfach krasse Geschichten einerseits, ja. Und dann kommt halt noch dieses Ding drauf, dass es tatsächlich passiert ist, so. an meinem Podcast Ursula, glaube ich, was die Leute fasziniert, ist eben, dass man eigentlich in dem ganzen Podcast immer hin und her gerissen ist zwischen, glaube ich jetzt dem Bruder des Opfers, dass nicht der wahre Täter im Gefängnis sitzt? Oder nein, bin ich jetzt doch der Meinung, nein, die Richter hatten schon recht, das passt schon, da sitzt der Richtige. Also immer dieses Hin- und Hergerissen sein. Viele haben eben auch gesagt, so, das hat sie nicht losgelassen, auch so emotional sehr mitgenommen. Und sie mussten immer wieder dran denken. Und auch dieses Schicksal von dem kleinen Mädchen lässt sie nicht los. Und diese Familiengeschichte und der Bruder, der eben immer noch nach der Wahrheit sucht.
Katja Peisen-Petersen ist die Autorin der True Crime Podcast-Reihe Ursula. Sie erzählt ja die Geschichte über den Mord an einem 10-jährigen Mädchen und dass da irgendwie nicht alles ganz so ganz klar ist, wie das eigentlich abgelaufen ist mit dem Mord und ob da auch wirklich der richtige Mann im Gefängnis sitzt. Den Podcast, den findet ihr beim Bayerischen Rundfunk. Und mein Kollege Sven Preger, der hat in einer Stunde Talk ganz ausführlich mit Katja über den Fall gesprochen. Er hatte ja auch eine Stunde Zeit. Und diesen Podcast für eine Stunde Talk, den findet ihr natürlich auf unserer Website deutschlandfunknova.de und überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts herzieht.
Deutschlandfunk Nova.
True Crime. Warum uns das Grauen fasziniert, das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Nova. Und True Crime Podcasts, die laufen ja extrem gut gerade. Und natürlich lesen aber auch immer noch die Leute weiterhin Krimis und Thriller. Und irgendwas scheinen wir ja daran gut zu finden oder interessant an Mord und Leichen. Das Interessante dabei ist aber, dass vor allem Frauen sich für das Genre interessieren, denn der Thriller-Autor Sebastian Fitzek, der wird zum Beispiel besonders oft von Frauen gelesen. Auch bei seinen Lesungen sitzen fast nur Frauen im Publikum. Nur woran könnte es denn liegen, dass sich Frauen mehr für solche Stoffe und Themen interessieren als jetzt Männer?
Wenn man es verallgemeinern will, haben Frauen eine andere Fantasieverarbeitung. Es gab mal eine Studie, wo Männern und Frauen der gleiche Titel gegeben wurde und die Kontrollgruppen mussten den lesen und dann wurden sie gebeten, die Hauptperson zu beschreiben des Buches. Und während Männer sich sklavisch an die Beschreibung des Autors hielten, hatten Frauen alle ein völlig unterschiedliches Bild des Hauptcharakters vor Augen, nämlich so, wie sie es wollten. Das ist zunächst einmal eine interessante Feststellung, die eben auch dazu führt, dass Frauen gerne sich ihr eigenes Bild machen, sich nicht so gerne andere Bilder vorsetzen lassen und sich dann aber auch mit den existenziellen Themen wie Leben und Tod eher auseinandersetzen und beschäftigen wollen als Männer. Das ist natürlich jetzt mal nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Frauen setzen sich eher mit diesen Themen auseinander, denken mehr darüber nach. Und dann gibt es ja auch noch dieses Klischee, und an Klischees ist ja meistens immer so ein bisschen Wahrheit dran, dass Frauen die sozialeren Wesen sind. Spielt das auch irgendwie eine Rolle oder ist es jetzt einfach eine Mutmaßung?
Das ist eine Mutmaßung, aber eine Autorenkollegin von mir, die ich sehr schätze, Melanie Rabe, und sie sagt, es ist ja leider auch statistisch gesehen so, dass Frauen sehr viel häufiger Opfer von Straftaten werden. Hier also auch ein dringenderes Bedürfnis haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja so. Wir brauchen alle, Männer wie Frauen, hin und wieder, klingt skurril, ist aber so eine Nahtoderfahrung und die in einem kontrollierten Raum, die einsetzen sich in eine Achterbahn. Und diese Achterbahnfahrt, die kann auch durch ein Buch, ein spannendes Buch geschehen, wo man am Ende sich seinen Ängsten, Sorgen gestellt hat und dann tatsächlich aber diese Ängste nicht fair, aber bearbeitet hat. Und dann kann man wieder sich den realen Ängsten besser stellen. Es ist so ein Training des Verdrängungsmuskels, wenn man so will.
Sebastian Fitzek, der ist ja eher für fiktive Thriller bekannt, aber gerade True Crime, also echte Kriminalgeschichten, sind aber in Serien oder auch Podcasts wirklich sehr erfolgreich. Und ich habe ihn gefragt, was er von diesem Boom von True Crime eigentlich hält.
Ich persönlich habe meine Probleme damit, wenn ich eben nicht verdrängen kann, indem ich mir sage, ach naja, das kann mir ja nicht passieren oder das ist so nicht passiert, dann wird es mir zu real. Und das mag aber an mir liegen, dass ich auch schon durch Aktenzeichen XY, ja, eigentlich die erste True-Crime-Sendung, die ich kenne, mich wirklich traumatisiert hat. Und dann hatte ich wirklich jahrelang Angst, wann immer ich über einen leeren Parkplatz lief als kleiner Junge, dachte ich, ich werde entführt und hatte diese sonore Stimme im Hinterkopf des Offsprechers von Aktenzeichen XY. Also mit anderen Worten, ich mag es eigentlich eher, wenn es unrealistisch ist. Also wenn es so nicht stattgefunden hat, dann kann ich das besser zu Unterhaltungszwecken benutzen als jetzt das reale Leid.
True Crime macht also zu viel Angst, ist zu viel reales Leid, sagt der Thriller-Autor Sebastian Fitzek. Und deswegen sind seine Geschichten auch alle erfunden.
Deutschlandfunk Nova.
Joanna, Julia Kluge und Valentina Sproge, das sind Studentinnen und die wollten für ihre Bachelorarbeit in audiovisuelle Medien mal was ganz anderes machen. Und weil sie so große True-Crime-Fans sind, dachten sie sich, warum nicht eine Webdoku über einen Mörder machen? Und heraus kam eine Webdoku über den Strafvollzug im Schweizer Ort Realta und ein Biopic über einen Mann, der seine Eltern mit einem Hammer erschlagen hat. Also für eine Bachelorarbeit ist es eine große Last, die sie da auf sich genommen haben, wie ich finde. Wenn man sich diese psychische Belastung vorstellt, mit dem Mann zu sprechen, auch die Rechercheleistung, die dahinter steckt. Und mit Joanna Julia Kluge habe ich gesprochen und ich habe sie gefragt, warum sie sich dieses schwere Thema True Crime überhaupt für ihre Bachelorarbeit ausgesucht haben.
Ja, also es war 2016 und es gab ganz interessante Filme, halt auch gerade Dokumentationen auf Netflix, von Becoming a Murderer oder Amanda Knox. Und wir hatten uns halt schlau gemacht und gemerkt, aha, so etwas gibt es in der Schweiz noch nicht. Vielleicht sind wir die Ersten.
Was ist denn das, was dich an True-Crime-Serien, hast du jetzt ja genannt, so ganz besonders fasziniert?
Also mich interessiert das eigentlich, oder auch uns hat das interessiert, aus philosophischer Sicht, sind wir böse oder werden wir eigentlich böse gemacht, oder sozusagen entweder kommt man böse auf die Welt und die Gesellschaft muss einen sublimieren, sozusagen besser erziehen, oder wir kommen gut auf die Welt und Milieu und Gesellschaft formt uns und macht uns eventuell zu einem böseren oder einem guten Menschen. Und das hat uns eigentlich interessiert, wie wird man zu einem Täter, der sogar so weit geht, dass er Menschen wirklich umbringt.
Habt ihr eine Antwort bekommen für euch während dieses Projekts?
Ja, es ist ja so, dass wir gemerkt haben, dass unser Täter, der S, der eben einen Doppelmord begangen hat, dass er es nicht wirklich bereut hat am Ende. Dass das für ihn trotz allem ein Befreiungsschlag war. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, wie ist das natürlich? Ich sehe jetzt am Anfang, wurde er böse gemacht? Er meint, er wurde so lange malträtiert, bis er diese Tat gemacht hat und es war sein Befreiungsschlag. Wir meinen wiederum, dass er die Schuld ziemlich oft auch abgeschoben hat.
Ihr hattet sozusagen Interviewslots in einem Gefängnis, in der Strafvollzugsanstalt, und dann saß dieser Mann plötzlich vor euch,
genau,
der euch diese Geschichte erzählt hat, dass er seine Eltern ermordet hat.
Genau. Und vor uns saß ein Mann, ich sag jetzt mal eher zierlich, und der könnte dir auch die Tulpenzwiebeln über den Gartenzaun zeigen. Also er könnte der perfekte Nachbar sein.
Und wie war das, als er euch von diesen Morden erzählt hat? Als er euch erzählt hat, wie er seine Eltern umgebracht hat?
Er hat schon sehr heftig auch gezittert. Immer wenn er zu dem Mord natürlich kam. Man hat gemerkt, dass ihn das sehr aufwühlt und dass da immer noch viel Frustration eigentlich mitschwingt und Unverständnis gegenüber seinen Eltern. Er hat uns den Mord, den Ablauf ganz im Detail erzählt. Also das war dann schon ganz schön ein harter Brocken. Aber vor Kamera hat das dann, haben wir auch gesagt, du musst es nicht so ganz im Detail erzählen.
Wolltet ihr damit eure Zuschauer auch ein bisschen schützen oder euch?
Ja, weil wir wollten es nicht so reißerisch machen. Wir wollten da auch die Opfer ein bisschen schonen.
Schützen.
Also, ja, schützen, genau.
Habt ihr noch Kontakt zu ihm?
Nein, er hat zwar meine Handynummer und er schickt mir manchmal Bilder von, wo er gerade sich aufhält. So, das finde ich auch richtig in Ordnung. Ja, ich glaube, das Einzige, was passiert ist, ist, als wir alles abgedreht hatten, wollten wir gehen. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Wohnung, wo er ja dann im Arbeitsexternat ist, dass er sie abgeschlossen hatte. Und dann hat er sich, glaube ich, einen üblen Witz erlaubt. Also er hat dann einfach gesagt, er findet den Schlüssel nicht. Und wir waren im vierten Stock von einem Gebäude und also... Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also ich muss auch wirklich sagen, dass es naiv ist eigentlich, dass solange kein Hammer in der Nähe ist, dass uns ja nichts passieren kann. Also so wie eine Art, er würde ja immer wieder mit einem Hammer jemanden
Er würde nie eine andere Mordwaffe wählen.
Genau, und dann dreht er sich so um und sagt, ja, wo habe ich denn den Schlüssel? Wo habe ich denn den Schlüssel? Und greift in seiner Tasche, wühlt so. Und Valentina augenblicklich erstarrt, kreidebleich, ich stotter vor mich hin, ja, wir waren in dem Zimmer noch, hast du ihn vielleicht dort liegen lassen? Und auf einmal geht er in die Küche und, also wirklich bizarr, greift nach einer Schere und tut die Spitze der Schere immer wieder so auf den Küchenablage tippen. Ja, wo habe ich denn den Schlüssel? Und erst in dem Moment denke ich so, oh mein Gott, er könnte uns ja auch mit einer Schere umbringen. Also wirklich, und dann gucke ich so zum Balkon, runterspringen, ich schaue zu dem Stuhl, ihn dem Stuhl überziehen und auf einmal der Relief, die Erlösung, ach, da habe ich den Schlüssel. Er greift nochmal in seine Hosentasche. Und das war ein Moment, also ich weiß noch, er hat aufgeschlossen. Wir haben uns verabschiedet mit dem ganzen Material, dem Equipment, den Kameras. Dann sind wir ein paar Meter gelaufen, als wir wieder auf dem Asphalt draußen waren. Und hinter einer Hecke sind wir wirklich im hysterischsten Gelächter ausgeartet. Also wir haben richtig so ganz bizarr gelacht. Also das ging uns schon sehr nahe. Also wir hatten wirklich Respekt bis Angst vor ihm und das fanden wir überhaupt nicht witzig. Ja.
Okay, also ihr seid eigentlich guten Gewissens da reingegangen und habt gedacht, es wird schon nichts passieren, weil es ist kein Hammer da. Und dann in dem Moment, als er da die Schere in der Hand hatte, habt ihr gedacht, oh fuck.
Ja, das war so ein bisschen unsere Überraschung für unseren Professor. Und wir hatten ihm das auch nicht gesagt und auch nicht den betreuenden Dozenten. Und die haben natürlich gesagt, ja, journalistisch gesehen einwandfrei, aber in Sachen Sicherheit seid ihr des Wahnsinns. Also sie waren wirklich so ein bisschen...
Ja, muss ich deinem Professor recht geben an der Stelle.
Ja.
Dann bin ich froh, dass euch nichts passiert ist und danke euch, dass ihr die Geschichte erzählt habt. Ich habe mit Joanna Julia Kluge gesprochen. Sie hat mit einer Kommilitonin für ihre Bachelorarbeit eine Webdoku in der Strafvollzugsanstalt im Schweizer Ort Realta gedreht und ein Biopic über einen Doppelmörder gemacht. Und dass sie da nicht jedes Treffen wirklich durchdacht hat, das weiß sie jetzt auch, vor allen Dingen als sie mit ihrer Kommilitonin alleine bei dem Mann zu Hause war. Und es zeigt auch, True Crime ist eben keine Fiktion aus dem Streaming-Portal, sondern erschreckende Realität.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist schon irgendwie gruselig, was für eine Faszination True Crime in uns auslöst. Wie wir tatsächlich Serien auch schauen, die von Serienkillern handeln, versuchen ihre Psychologie zu verstehen. Wir sehen ja auch gerne die abgefahrenen, unvorstellbaren Gräueltaten, die uns irgendwie nicht in Ruhe lassen oder die ungelösten Mordfälle, die sogenannten Cold Cases. Und besonders aus den 70er und 80er Jahren liegen da noch Mordfälle in den Archiven rum, die einfach nicht gelöst werden konnten, weil natürlich die Möglichkeiten der Ermittler auch nicht ganz so groß waren wie heute. Und wir haben mal für Berlin nachgefragt, ob es da nicht auch sogenannte Cold Cases gibt. Und die Aufklärungsrate von Morden, die ist aber derzeit relativ hoch, sagt die Mordkommissarin Annegret.
Hier in Berlin ist die Aufklärungsquote in der Regel über 90%, teilweise bei 95%. Das heißt, wir klären hier schon ziemlich viele Fälle auf.
Ja, das ist relativ viel. Trotzdem gibt es in Berlin noch rund 270 ungeklärte Morde. Jedes Bundesland führt dann nämlich so eine eigene Statistik auf oder einige auch gar keine Statistik. Also für ganz Deutschland ist es sehr schwierig, da konkrete Zahlen zu finden. Und in Berlin sind die aktuellsten Zahlen von 2018 und die sammeln wirklich alle Daten zusammen aus den letzten 50 Jahren. Und da kommen wir auf 269 Morde, die bislang nicht aufgeklärt wurden. Doch auch die werden immer mal wieder überprüft, sagt Annegret.
Gott sei Dank gibt es diese Phasen, wo mal kein Mord passiert. Allerdings nutzen wir dann die Zeit dazu, an den Fällen zu arbeiten, die schon seit Jahren ungeklärt sind. Dann versucht man eben dort wieder voranzukommen.
Manchmal gibt es ja auch neue Zeugenaussagen oder das Gewissen belastet jemanden so sehr, dass er doch zur Polizei geht oder das Verhältnis zu einem Zeugen hat sich so sehr verändert, dass der dann doch mit der Polizei spricht. Also gibt es neue Indizien, dann wird da weiter geforscht und untersucht in diesem Fall. Und dann kann es natürlich auch sein, dass diese Zahl von 269 in den nächsten Jahren von den ungelösten Morden dann auch langsam mal ein bisschen kleiner wird. Wahre Kriminalgeschichten nicht erst seit Aktenzeichen XY können wir da nicht wegschauen. True Crime ist sehr erfolgreich. Und warum uns das so fasziniert, darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Und ich habe für mich Lehren daraus gezogen. Denn egal wie spannend und aufregend da eine Geschichte ist, es hängen tragische Schicksale dran. Und das sollten wir auf keinen Fall vergessen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.